Ja, ihr lieben Gäste, ihr lieben Geschwister, ihr lieben jungen Leute, ich wünsche mir, dass die Predigt dazu dient, euren Glauben zu stärken. Nochmal schönen Dank für die herzliche Begrüßung, für das Willkommen und die vielen netten Worte, die ihr meiner Frau und mir hier heute Morgen schon geschenkt habt. Vielleicht habt ihr beim Titel der Predigt euch ein bisschen gewundert, wer verliert, gewinnt. Ich kenne, muss ich ehrlich zugeben, keine Sportart, wo der, der als Letzter durchs Ziel kommt, auf einmal auf dem Siegertreppchen steht. Ich kenne auch kein Gesellschaftsspiel, wo eigentlich der, der nicht gewinnt, auf einmal zum Gewinner erklärt wird. Oder ich kenne auch keinen, der in der Arbeitswelt irgendwann sagt, ich gebe auf und wird befördert. Irgendwie klingt doch dieser Satz ziemlich widersprüchlich, diese Aussage, wer verliert, gewinnt oder wer aufgibt, gewinnt. Ich denke, dieser Satz passt auch so in unsere Leistungsgesellschaft überhaupt nicht herein. Könnte es aber sein, dass dieses Motto doch aus der Perspektive Gottes zutreffend ist? Gut, wir könnten jetzt gleich mit dem Geschehen Jesu beginnen. Er starb am Kreuz und viele Menschen haben damals geglaubt, er hat verloren. Er hat verloren gegenüber dem Hohen Rat oder der römischen Besatzungsmacht. Selbst die Jünger haben schon geglaubt, das ist nun das Ende mit seinem Tod. Aber letztendlich war es sein Plan. Er war bereit, sein Leben aufzugeben, sein Leben zu verlieren, um damit wieder die Herrschaft für diesen Planeten, für den Menschen und letztendlich sogar auch die Herrschaft über den Tod zurückzugewinnen. Nun wissen wir, dass wir, die wir nicht Jesus Christus sind, dass das für uns nicht der vorgezeichnete Weg ist. Es ist nicht unser Auftrag, jetzt auch am Kreuz oder in einer anderen Weise für die Menschheit sterben zu sollen. Von daher die Frage, gilt dieses Motto trotzdem vielleicht für uns? Und ich möchte gerne mit euch einige Menschen der Bibel betrachten und dies aber immer so aus der Perspektive, aus der Brille des Glaubens. Und wenn ihr mögt, dann schlagt gerne 1. Mosebuch auf, Kapitel 12, und ich werde die ersten 6 Verse daraus vorlesen. 1. Mosebuch, Kapitel 12, und dort die Verse 1 bis 6. Es geht um den berühmten Glaubensvater Abraham. Und es beginnt in dem Vers 1, und der Herr sprach zu Abram. Wir wissen, später wurde er Abraham genannt. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land, und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Was gab Abraham alles auf? Nun, es war sein gewohntes Umfeld, seine elterliche Familie, seine Wohnung und damit auch ein gewisses Maß an Komfort. Und er sollte stattdessen in einem fremden Land leben, nur noch in Zelten, ohne festen Wohnsitz, keine Stadtmauern, die ihn beschützen konnten. Sein einziger Schutz war Gott. Aber das war für ihn völlig ausreichend. Das, was er hier tat, ist nicht vergleichbar. Und ich möchte es trotzdem nicht geringschätzen, wenn junge Menschen mal für ein Jahr ins Ausland gehen. Das finde ich gut. So ein freiwilliges soziales Jahr oder so ein One Year for Jesus. Das ist gut, dieses Jahr. Und viele sagen auch, das ist eine Bereicherung. Abraham, und das ist der Unterschied, bekam nicht den Hinweis, 5 Jahre Kanaan und dann geht's zurück. Von daher schon eine besondere Herausforderung. Wir haben jetzt gehört, er war 75 Jahre alt und er starb im Alter von 175 Jahren. Das können wir im 1. Mose Kapitel 25, Vers 7 nachlesen. Er war sozusagen 100 Jahre als Missionar im Ausland tätig. Was sollte er nun dafür gewinnen, dass er bereit war, seine Heimat zu verlassen? Und in den Versen 2 und 3 habe ich im Grunde genommen 6 Punkte herausgefunden. In dem Vers 2, und so formuliere ich das ein bisschen mit eigenen Worten, hieß es, aus dir wird mal ein großes Volk werden. Wir wissen, dass Abraham das selbst kaum erlebte, aber später. Dein Name wird in die Geschichte eingehen. Das stimmt. Abraham ist bekannt. Du sollst ein Segen sein. Man könnte das auch so übertragen, dein Leben, dein Glaube soll sich positiv auf andere auswirken. Und dann in dem Vers 3, die dich gut behandeln, werde ich, gemeint ist Gott, auch beschenken, auch gut behandeln. Und die dir nichts Gutes wollen, die dich schlecht behandeln, das was hier mit Verfluchen gemeint ist, da sagt Gott auch, die werde ich schlecht behandeln. Und dann als letztes, durch dich sollen alle Menschen gesegnet werden. Würdest du dafür deine Heimat aufgeben, deine elterliche Familie, dein komfortables Umfeld verlassen? Abraham tat es. Und so wurde er zu einer großen Glaubensfigur für Juden, für Christen und sogar für die Moslems. Schauen wir viele hunderte Jahre weiter. Als Jesus seine Jünger berief, mussten viele von ihnen, oder sie haben es getan, ihren Beruf aufgegeben und auch hier teilweise ihr Umfeld und ihre Familie verlassen. Wichtige Dinge haben sie aufgegeben. Und es überrascht nicht, dass Petrus irgendwann diese Opferbereitschaft einmal thematisiert, um zu erfahren, was er und die anderen dafür gewinnen würden. Und im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 28, lese ich euch gerne mal 3 Verse vor. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er, gemeint ist Jesus, aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wiederempfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Es waren jetzt 2 positive Beispiele, wo Menschen bereit waren, viel aufzugeben und wo es Verheißungen und Zusagen gab, dass Gott ihnen dafür viel geben möchte. Wir finden aber auch negative Beispiele und auch die möchte ich kurz beleuchten. Gerade in dem Kapitel Lukas 18 finden wir die Begebenheit von dem reichen Jüngling. Und hier lese ich den Vers 22 vor. Das ist so der Schlussteil dieses Dialogs. Lukas 18, Vers 22. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Dieser Preis war dem jungen, wohlhabenden Mann zu hoch. Sein Vermögen wollte er nicht verschenken und damit verlieren, um dafür ein Nachfolger Jesu zu werden. Ein weiteres trauriges Beispiel finden wir im Alten Testament. Wir haben ja bereits gelesen, dass nicht nur Abraham sein gewohntes Umfeld verlassen hat, sondern auch sein Neffe Lot. Warum sich Lot ebenfalls mit auf die Reise begeben hat, wird uns nicht wirklich in der Bibel verraten. Denn der Unterschied, Lot bekam keine besondere Verheißung von Gott. Lot wurde nicht in Aussicht gestellt, dass er mal eine große Familie haben wird oder dass er mal zum Segen wird für viele andere Menschen. Aber wir wissen, so wird es uns berichtet, er machte sich auf mit seinem Onkel. Vielleicht mag Lot schon gespürt haben, dass Abraham ein besonderer Mensch war. Ein Mensch, wo er sich wohlgefühlt hat. Als er dann mit Abraham unterwegs ist, merkt er auch schnell, dass nicht nur die Herden, die Abraham hat, immer größer werden, sondern seine auch. Er spürt förmlich schon, dass von Abraham ein Segen ausgeht. Und das ist natürlich nicht schlecht. In so einem Umfeld fühlt man sich immer wohl. Doch dann so finden wir weiter die Beschreibung, die Herden wurden immer größer und die Weidenflächen gaben nicht mehr her, beieinander zu bleiben. Die Hirten fingen an, sich zu streiten. Und so wie es dann an der zur richtigen Zeit die Entscheidung anstand, sich zu trennen, sprachen eben Abraham und Lot miteinander. Und jetzt finde ich es sehr erstaunlich. Abraham überlässt Lot die Entscheidung, das Land zu wählen, wo er mit seinen Herden hinziehen möchte. Ein sehr gütiger, ein sehr großzügiger Abraham. Obwohl doch Abraham die Verheißung bekommen hatte, dieses Land einmal zu besitzen. Dennoch überlässt er Lot die Entscheidung. Für Abraham scheint es wichtiger zu sein, lieber etwas aufzugeben und sich stattdessen auf die Segnung Gottes zu verlassen. Lot, so wird uns berichtet, wählt das fruchtbare Jordantal und entscheidet sich, sein Nomadenleben, das Leben in Zelten, zu beenden. Zunächst baute er noch seine Zelte in der Nähe der Stadt Sodom auf, um dann später selbst in dieser Stadt zu wohnen. Dieser Ort und auch die Nachbarorte, so wird uns berichtet, sind moralisch dermaßen verkommen, so entwickelt es sich dann über die Zeit, wobei Lot darauf sicherlich keinen Einfluss hatte, dass Gott beschließt, sie mit Feuer zu vernichten. Ihr könnt es gerne nachlesen, 1. Mose Kapitel 19 und dort die Verse 1 bis 23. Die zwei Engel, die dann letztendlich in dieser Stadt ankommen und von Lot aufgenommen werden, machen ihm deutlich, dass Gott vorhat, diese Stadt mit Feuer zu vernichten. Nun muss sich Lot mit seiner Familie entscheiden. Hier bleiben und sterben oder alles aufgeben und dafür leben. Keine leichte Entscheidung. Zumindest sehen wir das hier in dieser Situation. Die Stadt zu verlassen bedeutet für Lot und seine Familie wieder bei Null anzufangen. Eigentlich wollten sie das nicht. Doch wie wir wissen, hatte Abraham sich zuvor für die Errettung der Menschen in Sodom eingesetzt. Wir wissen, er verhandelte ja und sagte, Herr, lass doch die Stadt noch, verschone doch die Stadt um der Menschen willen. Und in dieser Unentschlossenheit, die wir hier finden, bei Lot und seiner Familie, werden dann die Engel ganz praktisch. Sie greifen ja nach den Händen der anderen und führen sie, vielleicht müsste man sogar sagen, zerren sie aus dieser Stadt heraus. Als sie dann draußen sind und diese Errettungsaktion zunächst einmal durch ist, merken wir schon, wie schwer es dieser geretteten Familie fällt, Gott und sich seinem Schutz anzuvertrauen. Denn die Engel sagen noch, geh aufs Gebirge, und Lot sagt, können wir nicht dort in diese Stadt gehen? Das ist doch viel sicherer, viel schöner vielleicht auch. Gut, letztendlich wird uns beschrieben, dass er seine Überlegungen aber dann auch aufgibt, weil es vielleicht komisch anmuten mag, wenn er als einziger Überlebender mit seiner Familie in eine Nachbarstadt geht und sie ihn fragen, wo kommst du her? Ja, ich bin gerettet worden. Vielleicht schafft das Freunde, aber vielleicht auch eine Menge Feinde. Auf jeden Fall entscheidet er sich ja dann doch, mit seinen Töchtern ins Gebirge zu ziehen. Und seine Frau, die sich ja doch letztendlich nicht für dieses Rausgehen aus der Stadt entscheiden konnte und sich umdrehte, erstarrte ja dann zu einer Salzsäule, sodass sie dann auch nicht mehr dabei war. Lot, so können wir sicherlich zusammenfassen, war bemüht, seinen Wohlstand zu mehren. Er wollte gerne sicher wohnen. Es war ihm wichtig, sein Leben zu erhalten und hat dann doch alles verloren. Mich hat das ein Stück weit an eine Aussage Jesu erinnert, die wir in Matthäus 16, Vers 24 finden. Da heißt es nämlich, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und jetzt kommt für mich der entscheidende Satz, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Ich möchte aber gerne wieder positive Beispiele anführen und die uns letztendlich ermutigen sollen, auch mal Gewohntes zu verlassen, vielleicht auch Vertrautes aufzugeben, vielleicht auch Liebgewordenes aufzugeben, um dafür etwas Besseres zu gewinnen. Wir finden ja in der Bibel nicht nur Glaubensmänner, sondern auch eine ganze Reihe Glaubensfrauen. Und so möchte ich gerne über Ruth sprechen. Und wer möchte, kann gerne nachlesen in dem Buch Ruth, dort Vers 1, und ich werde auch hier einige Verse vorlesen. aus dem Buch Rut, Kapitel 1, Vers 1. Da lese ich bis Vers 5. Hier heißt es, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie in das Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Wenn wir uns jetzt die beiden Schwiegertöchter anschauen, Ruth und Orpa, dann erleben sie im Grunde genommen dieselbe Situation. Ihr Mann stirbt und dann natürlich auch noch der Schwager. Ich denke, den Tod des Schwiegervaters werden sie vielleicht nicht erlebt haben, weil er, zumindest wenn man das chronologisch so liest, wahrscheinlich vor ihnen starb. Dieser Verlust musste für beide Frauen ziemlich schwer gewesen sein. Als sich dann ihre Schwiegermutter dazu entscheidet, wieder nach Israel in die Stadt Bethlehem zu ziehen, verzichtet Ruth freiwillig auf ihre Heimat und ihre elterliche Verwandtschaft. Ihre Schwägerin, die Orpa, ist nicht bereit, noch mehr zu verlieren. Ich sehe in diesen beiden Frauen beide Entscheidungsmöglichkeiten, vor denen Menschen üblicherweise stehen. Ähnliche Voraussetzungen in der Lebenssituation, beide haben etwas Wichtiges verloren, den Partner. Und dann steht man vor der Frage, und wie geht's weiter? Und ich finde es erstaunlich, beide haben ja nun auch in dem Elternhaus, also auf der Seite von Noomi und Elimelech, der jetzt zwar nicht mehr da war, aber dort gelebt und haben auch Noomi kennengelernt, haben ihren Glauben kennengelernt. Und dann geht es darum, wie geht's weiter? Und ich finde es so erstaunlich, dass die eine eben sagt, ich ziehe mit dir, das ist Ruth, die ja sogar noch so eine Aussage trifft, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk, wobei man sagt, das Volk Israel ist nicht dein Volk, du bist Moabiterin. Aber sie sieht sich dennoch damit verbunden, ja, und Orpa, nein, sie möchte dann doch lieber in ihrem vertrauten Umfeld bleiben und wagt diesen Schritt nicht. Das Schöne ist zu sehen, Ruth, die ja letztendlich ihre Heimat verlässt, ihr vertrautes Umfeld, sie gewinnt tatsächlich viel. Unter anderem lernt sie einen neuen Mann kennen, Boas. Sie wird schwanger, sie bekommt ein Kind, sie erlebt Wohlstand und auch damit viel Freude in diesem neuen Umfeld. Ja, sie spürt den Segen Gottes und letztendlich wird sie sogar Teil der Heilslinie. Denn sowohl ihr Mann als auch dann ihr Sohn und die weiteren Generationen führen letztendlich mal zu Christus. Das ist schon was Besonderes. Ich würde es zusammenfassen, diese besondere Begebenheit aus dem Buch Ruth. Gott kann, trotz verschiedener Verluste, die ich erlebe, für mich etwas Gutes und vielleicht sogar noch etwas Besseres schenken. Aber ich sage ganz bewusst, Gott kann. Es muss nicht so kommen. Ich möchte anschließend noch gerne Jakob mit euch auch wieder passagenweise betrachten. Man könnte meinen, dass sich Jakob einen Großteil seines Lebens in einem Kampf befand. Und ihr könnt gerne dazu 1. Mose Kapitel 20 aufschlagen und dort ab Vers 21. Ich werde wieder einige Verse lesen. 1. Mose Kapitel 20 und dort ab Vers 21. Und hier heißt es, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Für mich klingt das so, als würde die erste Auseinandersetzung schon im Mutterleib beginnen. Bei der Geburt ist Jakob jedoch das zweite Kind, der zweite Sohn. Esau, der Erstgeborene, hatte Anspruch auf das große Erbe seiner Eltern und den besonderen Segen. Doch schon vor der Geburt, und das haben wir ja gelesen, wurde Rebekka vom Herrn gesagt, und ich glaube, sie wird das Isaak auch gesagt haben, dass der Jüngere, sprich Jakob, einmal die Führungsrolle übernehmen sollte. In den späteren Jahren muss Jakob erleben, wie sich die Liebe der Eltern verändert. In Vers 28 steht, und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen provozierend klingen mag, ist aber nicht beabsichtigt. Von wem wünscht sich ein heranwachsender, junger Mann Bestätigung bzw. Anerkennung? Vom Vater oder von der Mutter? Ich sage jetzt mal von beiden. Aber ich denke, gerade auch die Zuwendung vom Vater ist für einen jungen Mann besonders wichtig, weil ihm das hilft, auch in seiner Rolle als Vater, als Mann entsprechend aufzuwachsen. Wie auch immer, Esau war zumindest der Mutige, der Stärkere, der Abenteurer und Jakob der Liebling der Mutter. Man könnte meinen, bis jetzt war Jakob mehr auf so einer Verliererspur. Doch anstatt auf Gott zu vertrauen, ist er doch bemüht, wie man sagt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, sein Leben mehr zu gestalten, so wie er meint, dass es richtig wäre. Und mit einer List erschleicht sich Jakob das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder, dadurch, dass er ihm, weil der Bruder gerade so hungrig ist, ein Linsengericht anbietet und Esau bereit ist, für dieses Linsengericht sein Erstgeburtsrecht an seinem jüngeren Bruder abzutreten. Aber ich denke, viel schwerer ist es ihm gefallen, als es darum ging, seinen Vater zu belügen. Denn als Isaak schon sozusagen schwer krank ist oder kurz vor seinem Sterben steht und der Segen letztendlich noch weitergegeben werden sollte, da war ja nun die Situation, dass, so hatte die Mutter das auch noch mit eingefädelt, dass jetzt Jakob diesen Segen bekommen sollte. Und die Söhne unterschieden sich in ihrer Sprache, in ihrem Äußeren, sprich von der Haut, und man könnte sogar sagen, in ihrem Geruch. Denn interessant ist, dass sie dem Jakob ja nicht nur Felle gab, sondern auch noch extra Kleidung von Esau gab, damit, wenn der Vater dann riecht, er merkt, ja, das riecht so wie Wald und Wiese, so wie wenn man jagen geht. Dreimal, wenn wir das anschauen im Kapitel 27, dreimal muss Jakob seinen Vater anlügen. Denn dreimal wird er gefragt, bist du es, Esau? Und jedes Mal sagt Jakob, ich bin es. Wir wissen, er bekommt diesen Segen. Doch statt sich über den Segen des Vaters zu freuen, muss Jakob nun um sein Leben fürchten. Eigentlich hatte er sich Wohlstand und vielleicht auch Herrschaft gewünscht, doch stattdessen muss er fliehen. Er, der es eigentlich gewohnt war, immer bei den Zelten zu sein, er musste auf einmal sein gewohntes Umfeld verlassen. Er musste jetzt fliehen und sich dorthin begeben, wo die Mutter ihn hinschickte, nämlich zu ihrer Verwandtschaft. Und diese Reise war auch keine große Karawane. Nein, er ging alleine, auf einmal ganz alleine. Das war sicherlich nicht leicht. Aber in dieser schweren Stunde, jetzt wo er letztendlich auf so einer Art Tiefpunkt war, schenkt Gott ihm einen besonderen Traum. Er bekommt eine Verheißung des Segens und die Zusage, dass Gott mit ihm sein wird. Und die Reaktion von Jakob ist, dass er ein Gelübde spricht. 1. Mose Kapitel 28, Vers 20. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Liest sich eigentlich mehr wie so eine Bedingung, so wie Gott, wenn du mich versorgst, dann will ich auch weiter dir vertrauen. Nun ja, er kommt dort an, er kommt zu seinem Onkel Laban an und bekommt dort Arbeit und auch ein gewisser Wohlstand, denn er kann dort auch eine eigene Herde irgendwann gründen oder das entwickelt sich so. Die Möglichkeit, einen Partner fürs Leben zu finden, ergibt sich dort auch, wobei er statt seiner geliebten Frau zunächst eine andere bekommt. Er muss letztendlich spüren, wie es sich anfühlt, betrogen zu werden. das, was er anderen angetan hat, zuvor. Etwa 20 Jahre später ist die Zeit gekommen, dass sich Jakob mit seiner eigenen Familie, seinen zwei Frauen, deren Mägden und 11 Kindern auf die Heimreise begeben möchte. Doch diese Abreise wird wie eine heimliche Flucht geplant. Als Laban davon erfährt, nimmt er mit einigen Männern die Verfolgung auf und stellt ihn zur Rede. Es hätte hier letztendlich zu einem Konflikt, zu einem Überfall kommen können. Wir wissen, dass Gott auch hier eingegriffen hat. Denn Jakob war mit seinen Knechten in der Unterzahl und Laban hätte die Macht gehabt, ihn wieder alles abzunehmen, was er bei sich hatte. Aber das ließ Gott nicht zu. Nun, wie geht es weiter bei Jakob? Im Kapitel 32, Vers 4 möchte ich gerne wieder einige Verse vorlesen. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach: So sprecht zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht, obwohl man ja sagen müsste, es soll ja eigentlich umgekehrt sein, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinen Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Wer diese Aufzählung sich näher anschaut, wird merken, dass er ein paar Informationen weggelassen hat. Er erwähnt zwar Esel, Schafe, Knechte und Mägde, aber Frauen und Kinder erwähnt er nicht. Das ist nämlich der Bereich, der ihm besonders wichtig war. Und er hat Angst, das ist seine verletzliche Stelle, dass vielleicht gerade das zum Ziel seines Bruders wird. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Das ließ sich nicht wie eine Familienfeier. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach: Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. War zumindest so seine Hoffnung und sein Denken. Die Situation, in der sich Jakob hier befindet, ist noch mal weit dramatischer als das, was er zuvor mit Laban erlebte. Denn 400 bewaffnete Männer kamen ihm hier entgegen. Da hatte er überhaupt keine Chance. Und auch eine Flucht hätte nichts gebracht, da er mit seinen großen Herden sowieso nicht schnell vorankam. Jakob hatte zwar von Gott eine Segensverheißung erhalten, aber ob sie immer noch galt, dessen war er sich nicht mehr sicher. Den Kampf gegen seinen Bruder würde er verlieren. Er musste damit rechnen, dass seine Familie und seine Herden geraubt werden und er selbst getötet wird. Daher überrascht es nicht, wenn wir im Vers 8 gelesen haben, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. In seiner Not spricht er ein interessantes Gebet. Im Vers 10, da heißt es: Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Wir erkennen, dass sich Jakob an die Verheißung erinnert, und das ist gut. Und er klammert sich förmlich daran, und dennoch dominiert ihn die Furcht. Warum eigentlich? Ich denke, Jakob hatte nicht vergessen, dass er seinen Bruder vor über 20 Jahren betrogen hatte und dieses Geschehen war noch nicht mit ihm bereinigt. Jakob entscheidet sich dann, ein paar großzügige Versöhnungsgeschenke vorauszuschicken. Anschließend sorgt er sich um seine Frauen und Kinder und führt sie über den kleinen Fluss Jabbok. Doch er selbst möchte allein sein. Und ich möchte gerne weiterlesen ab Vers 25. Hier heißt es, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Vielleicht die Frage, wer war dieser Mann? In Vers 29 sagt der Mann von sich selbst, er ist Gott, weil er sagt, du hast ja mit Gott und Menschen gekämpft. Und auch Jakob spricht im Vers 31 von Gott, dem er hier gegenüberstand. Interessant ist auch der Prophet Hosea, Kapitel 12, die Verse 4 und 5, spricht nämlich von diesem Kampf, von diesem Ereignis und bestätigt, dass Jakob mit Gott bzw. dem Gottesengel gekämpft hat. Wenn im Alten Testament von Gott gesprochen wird, dann ist in der Regel Jesus Christus damit gemeint. Worum ging es in diesem Kampf? Jakob hatte die Befürchtung, dass seine Sünde dazu führen könnte, dass nicht nur er sterben könnte, sondern auch seine Familie, die er liebte. Als er im Gebet auf einmal eine starke Hand auf seiner Schulter spürte, vermutete er einen Feind. Ohne zunächst ein Wort zu sagen, befanden sie sich sofort in einem Kampf, in einem Ringkampf. Jakob setzte seine ganze Kraft ein. Für ihn ging es hier sozusagen um Leben oder Tod. Und gleichzeitig spürte er immer so diese Last der Sünde auf seinem Herzen. Wenn wir Jakob so ein Stück weit charakterisieren müssten, dann wird schnell klar, dass er mehr so der Taktiker war, der ein Ziel vor Augen hatte und bereit war, dafür jedes Mittel anzuwenden, ob es mal Betrügereien waren, Geschenke oder andere Dinge. Ihm fällt es anscheinend schwer, Entscheidungen in die Hand Gottes zu legen. Ich denke, uns allen ist bewusst, dass es keinen Sinn macht, seinen Kopf gegenüber Gott durchzusetzen. Und zu wollen, dass das passiert, was ich möchte. Und dass es doch vielleicht einmal besser ist, aufzugeben. Jakob muss begreifen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist und nicht in den Starken. Die Hände Jesu, wir wissen ja nun, dass er mit Jesus hier kämpfte, die eigentlich dafür bekannt sind, dass er Kranke geheilt hat und Menschen gesund gemacht hat, bewirken bei ihm genau das Gegenteil. Luther übersetzt ja den Vers 26 mit den Worten, dass der Mann ihm auf das Hüftgelenk schlug. Wenn wir aber in das Wort, in die ursprüngliche Bedeutung hineinschauen, dann heißt es eigentlich hier, dass der Mann, der Engel, eigentlich sein Hüftgelenk nur anrührte. Und das ist ein Unterschied. Und sofort war es ausgerenkt. Und da merken wir, dass hier im Grunde genommen ein Wunder passierte. Es war nicht der starke Arm, der da auf einmal auf die Hüfte schlug, sondern wir müssen uns mehr so vorstellen, dass Christus seine Hand nur auf die Hüfte von Jakob legte und in dem Moment die Hüfte ausgerenkt war. Und Jakob merkte, das ist doch ungewöhnlich, das ist doch übernatürlich. Und das lässt auch erkennen, warum er auf einmal merkte, dass er nicht mit einem Menschen rang, sondern mit etwas darüber. Und ich denke, dass das, was Jakob hier macht, das einzig Richtige war. Jakob, jetzt kampfunfähig, große Schmerzen spürte in seiner Hüfte und ihm war klar, dass er trotz größter Anstrengung nicht gegen Gott gewinnen kann. Jetzt in seiner Hilflosigkeit macht er das einzig Richtige. Er wendet sich nicht von Gott ab, sondern umklammert ihn. Manchmal muss Gott uns die Kraft zum Kämpfen nehmen, damit wir uns an ihn klammern. Und den Satz möchte ich noch einmal wiederholen. Manchmal muss Gott uns die Kraft zum Kämpfen nehmen, damit wir uns an ihn klammern. Jakob möchte endlich wieder inneren Frieden haben. Er sehnt sich nach einem Zuspruch Gottes. Er möchte die Gewissheit der Sündenvergebung haben und das soll er nun erhalten. Dadurch, dass er einen neuen Namen bekommt, nicht mehr Jakob soll er heißen, sondern Israel, und von Christus persönlich gesegnet wird, erhält er ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott ihm seine Schuld vergeben hat. Jakob, der diesen Ringkampf eigentlich verloren hat, ist aber nun zum Sieger geworden. Jakob hat in diesem Kampf sein Ich aufgegeben und begriffen, dass es besser ist, sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Als die Sonne aufgeht, verlässt ein hinkender Jakob den Kampfplatz mit der Gewissheit, dass Gott auch die Macht hat, seinen Bruder so zu beeinflussen, dass er ihn und seine Familie nicht töten wird. Jakob kommt als veränderter Mensch aus diesem Kampf. Und als er einige Stunden später auf seinen Bruder Esau trifft, findet, so lesen wir es, eine herzliche Versöhnung statt. Die entscheidende Frage, die uns alle betrifft: Was ist uns so wichtig, dass wir es nicht verlieren wollen? Sind es Dinge, die wir besitzen? Ist es die Familie, die bei uns an erster Stelle steht? Haben wir vielleicht in unserem Umfeld eine besondere Stellung? Sind es vielleicht unsere Zukunftspläne, an die wir uns so festklammern und die wir unbedingt umsetzen wollen und dabei übersehen, welchen Plan Gott für uns hat? Ich weiß, das sind keine leichten Fragen. Aber ich wünsche mir, dass wir bereit sind, alles für ihn, für Christus aufzugeben, wenn es darauf ankommt. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach alles verschenken müssten, aber wenn wir einen klaren Ruf, einen klaren Auftrag Gottes an uns spüren, dass wir dann bereit sind, Dinge aufzugeben, zu verlieren, um letztendlich das ewige Leben dafür zu gewinnen. Das wünsche ich uns allen. Amen.